Im Dialog zum Kreuz. Ein Podcast der Akademie Elztal im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Herzlich willkommen zur dritten Folge vom Podcast zu Im Dialog zum Kreuz. Heute online dabei ist wieder meine Kollegin Silke Sommerkamp. Hallo Silke.
Hallo Daniel.
Ich bin Daniel Mohr, ich bin ebenfalls wie Silke von der Akademie Elztal und unser Gast heute ist ebenfalls online zugeschaltet, Johnny Walzer. Herzlich willkommen, Johnny.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Also, Johnny, du bist Pastor unseres Bundes und warst lange Pastor in Landshut und dann im GJW in Bayern. Und jetzt bald wechselst du wieder zurück in die Gemeinde. Wann ist es da soweit und was hast du vermisst als Pastor, als Gemeindepastor?
Also am 1.3. ist es soweit, dass ich wieder in die Gemeinde wechsle. Was habe ich vermisst? Regelmäßig die gleichen Leute im Gottesdienst zu treffen. Mhm. Die intensive Begleitung von Leuten vor Ort, die ich nicht nur alle 6 Monate treffe. Und Hochzeiten und Beerdigungen.
Okay, das heißt, die machst du besonders gerne?
Ja, also ich finde, Beerdigung macht richtig viel Spaß, weil es doch auch sehr entspannt ist und gleichzeitig den Menschen viel gibt. Aber auch Hochzeiten sind natürlich ganz schön. Da hätte ich gedacht, dass im GJW mehr geht, aber die Leute heiraten heute so spät.
Okay, dass es sozusagen die Jugendlichen nicht mehr so betrifft, ja?
Genau, ja.
Okay. Das heißt, du bist in der Gemeinde vorher Jugendpastor gewesen und jetzt für die Gesamtgemeinde oder warst du immer Pastor? Für alle sozusagen?
Ich war immer Pastor für alle. Ich wollte eigentlich unter allen Umständen kein Jugendpastor sein. Dass ich dann nochmal 5 Jahre ins GJW gehe, hätte ich mir nicht vorstellen können.
Okay. Ja, wir haben ja einen bestimmten Grund, warum wir dich hier heute eingeladen haben. Du bist, ich denke, ja, in der Zeit jetzt, wo du im GJW warst, aber auch durch dein Engagement in der GGE bei J17 dabei. Und vielleicht kannst du ja selber mal beschreiben, was sich hinter dem Begriff verbirgt, für die, die es nicht kennen.
Also J17 heißt mittlerweile GGE Theologie und ist ein Netzwerk innerhalb der geistlichen Gemeindeerneuerung, das ich seit kurzem auch leite. Wir haben uns ganz bewusst zum Ziel gesetzt, dass wir uns mit Fragen der Christologie und der Soteriologie auseinandersetzen wollen und gucken wollen, wo sind eigentlich Pflöcke, die es sich lohnt einzuschlagen, um auch zu zeigen, auf welchem Rahmen können wir denn guten Gewissens und entspannt gemeinsam unterwegs sein und merken, da für uns ist ein ganz zentraler Punkt, warum musste Jesus sterben, uns mit dieser Frage auseinanderzusetzen.
Okay, und da habt ihr auch verschiedene Stellungnahmen rausgebracht, habe ich gesehen, also von J17 beziehungsweise jetzt der GGE Theologie. In einem Paper geht es auch um Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe auf Golgatha. Das ist ja, sage ich mal, so das Kernthema, wo wir auch drüber sprechen in dem Podcast, über die Bedeutung von Jesu Kreuzestod. Was macht das zu so einem zentralen Thema, würdest du sagen?
Ich glaube, dass das Kreuz erstmal das zentrale Identifikationsmerkmal des christlichen Glaubens ist und deswegen einer besonderen und auch einer guten Erklärung bedarf. Nehme es aber schon auch ganz stark als den einschneidenden, den zentralen Punkt wahr, an dem sich letztlich christlicher Glaube kristallisiert, an dem er eine Mitte findet. Gerade wenn ich die Lektüre der paulinischen Briefe vor Augen habe oder auch die Leidensankündigungen Jesu in den Evangelien, merke ich, es läuft doch vieles auf das Kreuz zu. Das Kreuz ist nicht alles, aber ohne das Kreuz ist der ganze Rest nichts.
Wenn du es zuspitzen solltest jetzt für gerade Jugendliche oder junge Menschen, denen du versuchst, diese Inhalte zu erklären. Warum ist für sie persönlich das so ein zentraler und wichtiger Inhalt?
Weil es ohne Kreuz keine Freiheit von Sünde gibt und kein reines Gewissen vor Gott und kein ewiges Leben. Also das würde ich schon so recht stark zuspitzen und halte das auch für glaubwürdig und nachvollziehbar.
Kannst du einmal sozusagen noch einen Schritt zurückgehen und sagen, was würdest du sagen, was passiert am Kreuz oder was ist am Kreuz passiert?
Also ich kann es natürlich ganz technisch ausdrücken und sagen, am Kreuz leistet der sündlose, menschgewordene Gottessohn ein reines und heiliges Opfer, stellvertretend für die Schuld aller Menschen. Das ist aber natürlich super technisch, das so zum Ausdruck zu bringen. Was letztlich passiert, ist für mich immer ganz hilfreich, wenn ich an den fröhlichen Wechsel denke, von dem Luther spricht. Also, dass meine komplette Sündhaftigkeit ans Kreuz genagelt wird und ich dafür die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes zugesprochen bekomme, die er gelebt hat und in der er dann gestorben ist und zu der er dann auch wieder auferstanden ist. Das wird mir zuteil durch dieses Kreuzes geschehen. Das halte ich für einfacher, auch wenn das erste theologisch vielleicht richtiger ist.
Okay.
Ich würde da nochmal gern nachhaken, weil du hast jetzt auch gerade Luther zitiert und zur Zeit Luthers ging es, glaube ich, ganz zentral um diese Frage, wie kriege ich einen gerechten Gott? Und frage mich selber, wie weit das überhaupt noch eine Frage von Jugendlichen heute ist. Ist für die das Thema Sünde nachvollziehbar oder ist es nicht teilweise sogar so, dass Jugendliche sowieso sehr viel mit Selbstzweifeln auch zu tun haben und dann dieser Gedanke, und du bist sündig, du brauchst eine Befreiung von, vielleicht sogar noch mehr sie in Selbstzweifel führen könnte? Was ist da deine Erfahrung? Du hast ja jetzt auch gerade viel mit jungen Leuten zu tun.
Also meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist, dass es deutlich einfacher geworden ist, mit Jugendlichen über Sünde zu sprechen. Die Offenheit ist viel höher, dass sie von sich aus sich fragen, wie kann ich eigentlich frei werden von Sünde? Ich fand, vor 10, 12 Jahren, als ich sehr viel ehrenamtliche Jugendarbeit gemacht habe, war das durchaus ein schwieriges Thema. Ich fand es manchmal herausfordernd, darüber ins Gespräch zu kommen, hatte das Gefühl, das ist so, da können sie nicht mehr so richtig viel mit anfangen. Und das hat sich komplett gedreht. Also die Jugendlichen sind wesentlich ja radikaler, konservativer, teilweise mit einem Hang wie hin zu einem Fundamentalismus, okay, zum Teil, als das vor 10 Jahren der Fall war. Manchmal auch ein bisschen erschreckend. Also ich merke, dass zum Beispiel diese ganze neokalvinistische Strömung ja einen extrem großen Einfluss hat unter Leuten, die 10 bis 15 Jahre jünger sind als ich. Aber da wird auf eine ganz andere Art und Weise als in meiner Generation oder den Jahrgängen kurz danach auch eine Eindeutigkeit gesucht, die ich so aus den Leuten, die in den 90er Jahren geboren sind, kaum kenne. Das finde ich schon spannend und merke, wenn ich 45 Minuten auf einer Freizeit über den Zorn Gottes spreche, dann hängen mir alle an den Lippen.
Okay.
Das hätte ich mir vor 10 Jahren getraut.
Ja. Neokalvinismus, kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, was das bedeutet? Eine große Aufgabe, aber versuch's mal.
Wir erleben ja, dass der Calvinismus einen Aufschwung hat in den letzten Jahrzehnten. Zuerst im angelsächsischen Bereich und in Holland, aber doch auch mittlerweile in Deutschland, als dass der Einfluss klassisch reformierter Lehren zunimmt. Das hat natürlich ganz stark was zu tun mit einer massiven Heiligungsbewegung, die mit dabei ist, aber auch mit einer doppelten Prädestinationslehre, also dass Gott nicht nur Menschen vorherbestimmt hat zum Heil, einen kleinen Teil, wie Augustinus gesagt hätte, sondern auch einen großen Teil der Menschheit vorherbestimmt hat zum Unheil. Und ich diese Gedanken immer als Außenseiterposition wahrgenommen habe vor 10 Jahren, als etwas, das vielleicht auch 3 Leute in der Gemeinde glauben. Und ich merke, unter Menschen, die um die 20 sind, gibt es da eine viel größere Gruppe an Menschen, die davon geprägt sind. Und die Prägung läuft ja weitestgehend eben nicht mehr über die Gemeindepastorinnen und Pastoren, sondern über Influencer.
Okay. Das ist auch interessant, finde ich. Also ich meine, der Calvinismus, der hat ja sozusagen in sich, dass die Menschen so sündhaft sind, dass sie nichts beisteuern können und dann eben alles in Gottes Hand liegt, eben die Erwählung zum Heil oder die Erwählung zum Unheil, wenn man die doppelte Prädestinationslehre voraussetzt. Was ja dem vor allem viel zugrunde liegt, ist so ein Umgang mit Schuld, ein Umgang mit Schuld vor Gott am Kreuz. Du sagst, das ist da besonders gegeben und auf der anderen Seite gibt es wieder Strömungen, wo gerade das Problem ist, also wo die gerade sagen, naja, Schuld am Kreuz, damit kann ich gar nicht so viel anfangen. Ist da für dich schon ein Knackpunkt erreicht, wo du sagst, ja, das ist so zentral? Oder sagst du, okay, andere Kreuzesinterpretationen, die können genauso da stehen, wenn man mit dem Schuldaspekt zum Beispiel nicht so viel anfangen kann?
Also ich finde andere Deutungen des Kreuzes wertvoll und hilfreich. Aber ich glaube, dass es nicht ohne die Schuld am Kreuz geht. Ich glaube nicht, dass die in jeder Predigt vorkommen muss, dass das zwingend immer gesagt werden muss. Aber wenn jemand sich überhaupt nicht als Sünder wahrnimmt und kein Bewusstsein dafür hat, dass Jesus für ihn sterben musste, hätte ich schon ein dickes Fragezeichen, ob man wirklich Christ sein kann. Das heißt ja nicht, dass das nicht trotzdem total spannende Ideen sein können, über die es sich lohnt nachzudenken. Aber wenn Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist manchen eine Torheit und anderen ein Ärgernis, dann merke ich, am Kreuz scheiden sich doch auch irgendwie die Geister. Und das ist ja, es bringt auch eine Klarheit rein, zu wissen, wo bin ich eigentlich dran. Also wenn jemand sagt, ich kann gar nichts damit anfangen, dass ich Sünder sein soll und dass Gott das irgendwie in Ordnung bringen muss, dann muss ich sagen, da erlebe ich mich aber anders. Also ich merke absolut, dass ich Sünder bin. Und da würde ich auch dem Calvinismus zum Beispiel total recht geben, aber das ist ja keine genuin calvinistische Idee, sondern das ist auch bei Luther und Augustin zieht sich das durch, dass der Mensch von sich aus keine Möglichkeit hat, vor Gott gerecht zu sein. Dieses klassisch-evangelische Menschenbild, das ja oft als ein total negatives Menschenbild dargestellt wird, es stört mich überhaupt nicht. Ich merke, dass das was unheimlich Befreiendes hat, zu sagen, ja, ich kann da gar nichts dazu beitragen, zu meiner Errettung. Und dann muss ich auch nichts dazu beitragen. Also es befreit von jeder Form vor Werkgerechtigkeit.
Ich würde da trotzdem gerne nochmal nachhaken, weil für mich wirklich die Frage ist, wie würdest du denn jemanden erklären, was im biblischen Sinne überhaupt mit Sünde gemeint ist? Wenn jemand sagt, ich kann mit dem Begriff Sünde nichts anfangen, weil ich versuche doch gewissenhaft, ordentlich, verantwortungsbewusst zu leben. Und was wollt ihr eigentlich? Wovon brauche ich Vergebung? Wie versuchst du dann zu erklären, was es eigentlich ist, was sozusagen dort am Kreuz passiert und was Sünde bedeutet in dem Zusammenhang? Mhm.
Also ich erkläre das jetzt euch, denn meine Erfahrung ist, ich musste das noch nie einem Nichtchristen erklären.
Okay.
Das ist ihnen immer klar, dass sie Sünder sind. Da ist ein totales Bewusstsein dafür da, dass im zwischenmenschlichen Bereich schlimme Dinge passiert sind. In natürlich sehr unterschiedlichem Ausmaß. Ich erlebe das schon, dass Leute sagen, ja, ich bin natürlich Sünder, aber nicht so schlimm wie der oder wie die. Und dann werden Massenmörder und Terroristen und Diktatoren aufgezählt. Und das ist natürlich für mich ein nachvollziehbarer Gedankengang, aber ich kenne das nicht, dass ich Menschen, die außerhalb eines christlichen Kontextes unterwegs sind, erklären muss, dass sie Sünder sind. Sondern das ist etwas, was ich nur nach innen in die Gemeinde, in die christliche Bubble hinein tue. Also dann spreche ich eben darüber zu sagen, Sünde ist alles, was Beziehung zerstört. Beziehung zu Gott, Beziehung zu mir selber, Beziehung zu Mitmenschen und auch Beziehung zur Schöpfung. Das ist ja, finde ich, was wir die letzten Jahre ganz schön auch neu entdecken, zu merken, also nicht schön, dass es das gibt, das ist schade, aber schön, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass auch das Sünde ist, wo wir umweltzerstörerisch unterwegs sind. Und wenn ich das so erkläre, dann ist sofort jedem klar, das betrifft mich auch. Selbst wenn jemand sagt, ich weiß nicht, wo ich gegen Gott gesündigt habe, das ist manchen nicht bewusst. Und da, glaube ich, braucht es natürlich Verkündigung. Da komme ich dann auch wieder von Luther her und sage, letztlich ist jede Sünde Übertretung des ersten Gebotes und dadurch Sünde gegen Gott. Aber das versteht natürlich nicht jeder, das ist mir klar. Und dafür braucht es ja die Sühnung auch von Gott her. Sonst könnte man ja sagen, ich kann das im Zwischenmenschlichen alles klären. Dann müsste Jesus nicht sterben. Aber
genau, das wäre ja für mich nochmal so ein Anknüpfungspunkt. Also was genau macht Jesus da? Und vielleicht als Anschlussfrage daran, ist zum einen natürlich, wie du schon beschreibst, dass wir sagen können, okay, da passiert etwas zwischen Mensch und Gott, dass da Versöhnung Versöhnung, Sühne stattfindet. Gleichzeitig könnte man aber zum Beispiel mit dem Erlösermotiv kommen und sagen, okay, da sind destruktive Mächte in dieser Welt, die Menschen gefangen halten und die sie in Sünde und Unfreiheit bringen. Und Jesus durchbricht diesen Kreislauf oder durchbricht die Mächte am Kreuz und schafft dadurch Freiheit und Ermöglichung. Das sind ja nochmal andere Ansätze. Stehen die für dich nebeneinander oder wie verhalten die sich zusammen? Was würdest du sagen?
Ich gehe jetzt erstmal darauf ein und dann kannst du gucken, ob ich es auch schaffe, die erste Frage danach noch zu wissen. Also klassisch ist in der Reformation immer die Rede davon, dass Jesus gesiegt hat durch seinen Tod am Kreuz über Sünde, Tod und Teufel. Und bei den destruktiven Mächten würde ich den Teufel ansetzen und sagen, das sind ja verschiedene Dinge, die passiert sind. Also der Erlösergedanke steht für mich in keinster Weise im Widerspruch zu einer Sühnopfertheologie. Die Rechenschaft vom Glauben bringt es zum Beispiel auch zusammen. Sie nennt beides in aufeinanderfolgenden Kontexten. Und ich finde das stimmig. Also zu sagen, es gibt ganz klar verschiedene Deutungen, die gut sind und wichtig sind. Und auch der Sieg über die zerstörerischen Mächte, die in dieser Welt am Werk sind, ist für manche Menschen etwas, was ja eine unheimliche Befreiungsmacht hat, auch für ihr Denken. Ich merke, das war für mich in dem Sinn nie so ansprechend, weil mir der Erfahrungshorizont gefehlt hat. Aber ich bin froh, dass es ein notwendiger Teil des Kreuzesgeschehens ist. Was geschieht, wenn Gott stellvertretend stirbt für die Sünde der Menschheit? Mhm. Also letztlich die Ermöglichung dieses Wechsels, dass seine Gerechtigkeit mir zuteil wird, also er, der sündlos gelebt hat, und dafür das übernimmt, was eigentlich meine Verantwortung wäre, zu tragen. Also der Gedankengang zu sagen, all das, was ich zwischen mir und Gott stehen habe, aber auch zwischen mir und den anderen Menschen, all das wird auf die Schultern eines anderen gelegt, der das tragen kann, weil er zum einen sündlos ist und zum anderen über eine Macht verfügt, die jegliche menschliche Macht übersteigt, merke ich, das ist für mich ein so befreiender Gedanke, einfach zu spüren, hey, ich muss das nicht mehr tragen. Ich trage nicht mehr die Konsequenz meiner Sünde. Und ich merke das ja so, es gibt eine ganze Reihe Sachen im Leben, da bin ich auch stolz drauf, das habe ich gut gemacht. Das dürfte man jetzt so lutherisch nicht sagen, also da würde Luther dazwischen grätschen, aber ich kann das machen. Aber es gibt ja auch echt Dinge, wo ich merke, da habe ich richtig Mist gebaut. Und wo ich spüre, ich kann da Gott nicht in die Augen schauen. Ich habe gestern Abend in einem Bibelabend die Geschichte von Hananias und Sapphira gelesen und denke mir, wenn wir so in Gemeinde mit Lüge umgehen würden, dann würden ganz schön viele Leute tot in den Bänken umfallen. Und definitiv habe ich Gott schon was vorgelogen. Also ich mache es wahrscheinlich jeden Sonntag, wenn ich manche Lobpreisliedtexte mitsinge. Oder es lässt sich auf alte Hymnen genauso übertragen. Geht jetzt nicht nur um die moderne Liedkultur. Dass da Dinge dabei sind, wo ich vor Gott sagen muss, hey, das ist eine Lüge. Das ist eine Unwahrheit, die ich singe. Und ich mache das irgendwie mit, warum auch immer. Weil ich jetzt nicht blöd ausschauen will, dass ich bei einer Liedzeile den Mund zumache. Das ist ein hypothetisches Beispiel. Aber die Reinheit des Gewissens als Folge des Kreuzestodes empfinde ich als eine so große Befreiung.
Ja, ich weiß nicht, eigentlich ist auch noch ein bisschen was von Daniels Frage übrig. Ich hake trotzdem noch mal nach, weil ich eine Kurve zu dem noch mal schlagen oder eine Verbindung zu dem schlagen will, was ich vorhin gefragt habe mit dem Empfinden oder Wissen von Sünde. Du hast ja gesagt, eigentlich, wenn du mit Leuten darüber redest, dann ist das für jeden irgendwie ein Zugang möglich. Also das ist eher so eine typische Frage in unseren Gemeinden, was Sünde ist und warum man Leuten Sünde einredet oder sie als schuldig darstellt. Ich habe jetzt selber die letzten 20 Jahre in der Schule auch Rallye-Unterricht gegeben und habe durchaus auch das Gefühl gehabt, dass auch Leute, die jetzt nicht in der christlichen Bubble sind, da nicht immer so einen Zugang zu kriegen und sagen, warum? Also warum soll da über Sünde geredet werden oder warum brauche ich Vergebung? Also es passt nicht ganz zu meiner Erfahrung. Und tatsächlich hatte ich in den letzten Wochen also eine Begegnung, die ich überraschend fand, weil es irgendwie, das war nicht geplant und ich wusste schon, dass wir hier so einen Podcast aufnehmen würden und so. Und ich habe eine Seniorenstunde oder eigentlich eine Frauenstunde-Gruppe ein Thema gemacht, das waren aber alles Frauen, die Seniorenalter schon hatten und da kommt immer auch eine Nachbarin unserer Gemeinde dazu, die sicherlich so um die 80 ist und die hat irgendwann sehr deutlich gemacht, sie hat eigentlich Probleme mit manchen christlichen Aussagen und wir haben uns dann hinterher nochmal in Ruhe unterhalten und dann hat sie sehr, ja, eigentlich fast mit Tränen gesagt, sie hat so ein schlechtes Gewissen oder sie fühlt sich so unwohl, wenn Abendmahl gefeiert wird und sie traut sich das gar nicht zu sagen bei uns in der Gemeinde, weil sie ja weiß, dass das uns allen so wichtig ist. Aber für sie ist das eine ganz unangenehme oder ganz komische Vorstellung, dass für sie da jemand sterben musste und dann eben zugespitzt auch noch, dass da ein Vater seinen Sohn tötet und dass das für sie passieren muss. Ich stand dann da ein bisschen, ja, erstmal total überrascht, dass jemand in dem Alter und eben so von außen das so auf den Punkt bringt. Hab dann auch zwei, drei Sachen gesagt, aber ja, ich habe es als eine große Herausforderung erlebt. Ich will jetzt auch nicht meine Antwort geben, sondern mal fragen, was würdest du denn jemanden Antworten, der so sagt, das ist für mich eine ganz grausame Vorstellung und ich kann gar nicht Abendmahl nehmen, das soll das der Körper von jemandem sein, der gestorben ist. Mhm.
Also, ich glaube, ich würde auch erstmal baff da sitzen. Meine Erfahrung ist es bisher nicht, vor allem nicht mit Älteren. Mhm. Das würde mich, glaube ich, erstmal total überraschen. Und
ich glaube, die Leute sind meistens nicht in unseren Gemeinden. Also, aber sorry, sag mal weiter, ja.
Also ich würde nicht mehr so schnell antworten wie früher, sondern der Situation Raum geben und auch versuchen herauszufinden, warum ist das so? Was für Gedanken fallen dir da schwer? Ich merke, für mich kam noch nie der Gedanke auf, dass Gott, der Vater, seinen Sohn grausam missbraucht und brutal hinweggeschlachtet hat. Weil ich das immer als einen freiwilligen Gang Jesu ans Kreuz gesehen habe. Jesus ist ja kein Vorschulkind, das da die Möglichkeit nicht hat, abzuwägen, was mache ich da jetzt, sondern er ist Gott. Mhm. So wie der Vater Gott ist und sie sind ja auch eines Willens. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass irgendwie Jesus von seinem Vater brutal gezwungen worden sein könnte. Also das ist ein zu menschlich personhaftes Gottesbild, das dahinter steht. Das kam ich nie drauf, aber es scheint ja bei dieser Frau da zu sein. Und da muss man sich Zeit nehmen für sie, versuchen, das zu erklären, mal ein bisschen Trinitätslehre machen. Aber das heißt ja nicht, dass sie das dann auch versteht. Ne? Das ist ja.
Aber dieses negative Bild, dass da eben jemand sterben muss, das ist ja so zutiefst, etwas, was uns zutiefst auch berührt und uns ja durchaus negativ berührt. Also ich habe nochmal so gedacht, im Grunde ist es fast so wie so eine hausgemachte Kritik, die wir vielleicht innerhalb unseres Glaubens haben. Denn in der Bibel, im christlichen Glauben, wird so stark von der Liebe gegenüber den Feinden gesprochen, wird so stark auf die Liebe Gottes hingewiesen. Und dann ein Bild, wo jemand brutal stirbt und das muss sein. Also das ist, glaube ich, so der Hauptknackpunkt, dass sie dann jetzt am Abendmahl nicht teilnimmt, ist ja die Folge. Mhm. Aber das ist was dir wirklich auch so noch nicht begegnet ist, dass Leute sich so in dieses Bild hineindenken, dass sie sagen, das ist so grausam, damit kippt sozusagen mein Gottesbild auch.
Doch, mir sind schon Leute begegnet, das waren allerdings fast nur Pastorinnen und Pastoren.
Okay. Ja, das ist Leute einfach so. Wie wir.
Ja. Nein, das ist ja nicht wertend gemeint, aber ich merke, so die großen literarischen Helden oder die cineastischen Helden, da ist das was für uns völlig Normales, dass jemand stirbt, um den anderen zu retten. Dann stirbt Dumbledore für Harry Potter in Harry Potter 6. Obi-Wan Kenobi stirbt, um Luke Skywalkers Flucht zu ermöglichen. Gandalf stirbt, um den Gefährten die Flucht zu ermöglichen. Das stört uns nirgendwo. Sondern wir finden das in aller Regel heroisch. Dass aber Jesus freiwillig gestorben ist, um uns vor dem, das ist ja die interessante Dimension, und da verstehe ich, wenn man wirklich ein Problem damit bekommt, nämlich, dass Jesus ja nicht stirbt, wie Origenes das meinte, um dem Satan ein Lösegeld zu zahlen, sondern dass er stirbt, um den Zorn Gottes zu besänftigen. Das wäre der Punkt, wo ich verstehen würde, dass man sich eigentlich anfängt zu ärgern und sagt, warum muss Gott so zornig auf uns sein, dass jemand sterben muss?
Genau.
Aber das ist gar nicht der Punkt, der aufgeführt wird, in aller Regel.
Ja. Ja, genau, das ging mir nämlich gerade durch den Kopf. Also das wäre ja tatsächlich so die Frage, warum muss Jesus denn sterben? Und wenn man dann den Hintergedanken hat, also ich glaube, ganz viele Menschen merken, okay, da ist Sünde in meinem Leben und da steht auch was zwischen mir und Gott und da braucht es etwas. Bloß die Frage ist ja sozusagen, wofür ist Jesus gestorben? Und wenn es dann heißt, naja, Gott kann ihm leider nicht vergeben, weil so viel Zorn da ist und irgendjemanden muss der treffen, entweder den Menschen oder Jesus, dann könnte man jetzt, ich überspitze ein bisschen, sagen, naja, Jesus ist eigentlich für Gott den Vater gestorben, weil der hatte das Problem, dass er nicht gleichzeitig zornig und liebend sein kann. Und die Menschen sind dann zwar die Nutznießer davon, aber eigentlich wird Gottes Problem am Kreuz gelöst. Damit einhergehend sozusagen das Gottesbild. Gott braucht ein Opfer, damit er vergeben kann. Was machst du damit?
Also da würde ich auf jeden Fall sagen, das ist für mich mal ein Punkt, wo ein Einwand kommt. Ich finde, den kann ich total nachvollziehen. Da macht es mal richtig Sinn, drüber zu sprechen. Und es ist ja auch spannend. Also ich merke einfach, wenn ich die Bibel durchlese, man kann sich das ein bisschen anschauen, ey, vom Zorn Gottes ist extrem oft die Rede. Das ist kein Randthema in der Bibel. Das ist, wir haben in den letzten Dekaden eine so krasse Zuspitzung darauf, Gott von dem Gott ist die Liebe herzulesen. Dass ich mich manchmal frage, wie konnten wir so einseitig einen so breiten Befund der Heiligen Schrift außen vor lassen? Denn der Zorn Gottes zieht sich durchs Alte und durchs Neue Testament. Dann kann man sich natürlich immer noch die Frage stellen, will ich an so einen Gott glauben? Das fände ich ja total nachvollziehbar, aber der Zorn Gottes aus meiner Perspektive ist eine Kehrseite seiner Liebe. Also wenn Gott uns als Geschöpfe so bedingungslos liebt und wir uns und unsere Umwelt und uns selber auch, ja, unser Miteinander ständig bombardieren und torpedieren mit Zerstörung und Sünde, dann finde ich, ist es ein liebevoller Zorn Gottes, zu sagen, das kann ich unter euch nicht auf Dauer stehen lassen. Aber das ist etwas, wo ich merke, das ist viel schwerer, heute auch Leuten zu erklären, wie dass sie Sünder sind. Oder dass Jesus sterben musste. Da kommen die meisten Leute relativ easy mit klar. Aber dass Gott zornig ist, und zwar nicht auf den Satan oder auf die Systeme der Welt, sondern tatsächlich ja auf die Menschheit, das ist, glaube ich, etwas, was schwieriger zu verstehen ist. Vielleicht auch, weil unser Gottesbild so einseitig durch diesen Liebesbegriff geprägt worden ist in den letzten Jahrzehnten, den ich ja auch schätze. Also ich bin absolut, ne, Gott ist die Liebe, ganz klar. Aber weil Gott uns liebt, ist er auch zornig. Auch mich jetzt ja nicht mehr, aber ganz krass, ne?
Ja, wobei ich, also für mich ganz persönlich war es wirklich mal irgendwann ein sehr großes Aha-Erlebnis, nochmal diesen Bibeltext bewusst wahrzunehmen aus dem jetzt habe ich mir nicht rausgesucht, ich glaube aus dem Römerbrief, auf jeden Fall, wo deutlich gemacht wird, dass Gott mich geliebt hat, als wir noch Feinde waren. So. Und dieser Gedanke, dass die Liebe Gottes sozusagen schon da war zu einem Zeitpunkt, als ich ja nichts, gar nichts dazu beigetragen habe, das ist ja wie so ein Doppelpunkt. Also zuerst hat Gott geliebt immer und das daraus sozusagen dann was Neues erwächst. Von daher, also das so auf eine Waagschale zu schmeißen, da ist ein bisschen der Zorn und da ist ein bisschen die Liebe, kommt mir persönlich jetzt an der Stelle ja einseitig vor. Ich habe, ich weiß es nicht, kann es sein, dass wir manchmal doch auch Kreuz und Sünde überbetonen oder würdest du sagen, nee, es ist genau das Gegenteil mittlerweile in den Gemeinden? Es wird unterbetont.
Also ich glaube schon, dass es Settings gibt, in denen es in einer extremen Einseitigkeit die ganze Zeit nur um Sünde geht, aber kaum in unserem Kirchenbund. Das mag früher anders gewesen sein. Ich höre immer nur Erzählungen, wie früher Evangelisationen liefen. Ich bin aber zu jung, um das selber miterlebt zu haben. Mhm. Also ich habe immer gesagt, der altmodischste Evangelisationsstil, den ich erlebt habe, war Ulrich Parzani bei Pro Christ 2000. Davor habe ich daran einfach keine Erinnerung. Und da kenne ich kein Setting, wo nur über die Furcht vor dem Höllenfeuer gepredigt wird und ein Dauerdruck aufgebaut wird. Und wenn du heute Abend nicht ans Kreuz gehst, dann wirst du auf der Heimfahrt einen Unfall bauen und versterben. Also ich kenne diese Stories, aber überwiegend von Menschen, die jetzt mindestens Mitte 50 sind. Ja, aber das sind Rückblicke in die 80er oder früher. Und danach ist das phasenweise da. Deswegen nehme ich das nicht wahr, dass wir da gerade in der Sorge stehen könnten vor einer Überbetonung. Was ich aber schon glaube, ist, dass wir auch Settings haben, wo fast gar nicht übers Kreuz gepredigt wird, wo wir uns schwer tun, noch sprachfähig zu sein, überhaupt zu erklären, warum gibt es denn sowas wie einen Zorn Gottes und was bedeutet eigentlich Sünde? Und ich eier ja an manchen Stellen auch rum. Also ich merke das ja auch, dass ich mir zum Teil schwer tue, das gut auf den Punkt zu bringen und in eine Knappheit. Aber wenn ich nicht dahin kommen kann zu sagen, warum musste Jesus für dich sterben? Also wenn der Tod Jesus sinnlos wäre, also dann kann ich auch aufhören zu glauben.
Ja, aber ich finde, da wird ja, finde ich, nochmal so die Anschlussfrage für mich deutlich. Also was ist eigentlich der Grund für Jesu Tod? Also ist es Gottes Zorn, der dort irgendwie gehandhabt werden muss, oder ist es die Sünde, die Jesus erleidet? Also kann man das trennen? Wie weit gehört das zusammen?
also Gott wäre nicht zornig, wenn es keine Sünde gäbe. So her, also so würde ich argumentieren. Das heißt natürlich, der letztgültige Grund ist schon die Sünde, die beseitigt werden muss. Aber klar, wenn Gott darauf keinen Zorn hätte, dann bräuchte es auch keinen Tod. Die Frage ist, würde ich an so einen Gott glauben wollen? Also da merke ich nicht mehr. Also das habe ich wirklich ganz stark auch aus der Seelsorge heraus, habe ich gemerkt, in der Seelsorge ist ja das Kreuz etwas unfassbar Befreiendes. Immer wieder, dass Menschen sagen, gerade zum Beispiel Menschen, die Missbrauchserfahrungen haben, die Gewalterfahrungen haben, die sagen, ich weiß, dass Gott auch zornig ist gegenüber meinen Peinigern. Dass es ein Gericht gibt und dass es Gerechtigkeit gibt, dass das hilft. Und ich möchte nicht an einen Gott glauben, der nicht straft. Ist jetzt, wenn ihr die Aussage allein rausschneidet und daraus dann die Überschrift macht, dann ist es einseitig. Also
ich habe so eine Geschichte von Hans-Peter Reuer im Hinterkopf. Die fand ich, hat das für mich nochmal neu aufgeworfen, die Frage. Also sein Beispiel war, wenn ein Kind von ihm immer draußen auf der Straße spielt, wo die Autos fahren und die fahren da alle schnell und das Kind macht sich einen Spaß daraus, immer vor den Autos herzulaufen. Und er ist als Vater natürlich dann immer sauer auf sein Kind, weil er sagt, du setzt dein Leben aufs Spiel und hör auf damit, sonst wirst du daran sterben. Und das macht er natürlich nicht als Gegensatz zu seiner Liebe, sondern aus seiner Liebe heraus. Also er liebt sein Kind, deswegen ist er sauer, wenn das Kind solche Sachen macht. Und wenn das Kind das immer weitermacht und der Hans-Peter da immer wieder neu ermahnt und irgendwann das Kind aber stirbt, dann stirbt das Kind nicht am Zorn des Vaters oder aufgrund des Zorns des Vaters, sondern es wird vom Auto erfasst. Also es wird von den Folgen der Sünde jetzt im übertragenen Maße also getötet oder erleidet den Tod. Das wäre für mich nochmal so ein Bild, ja, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Zorn und Sünde. Und trotzdem, was ist sozusagen die Konsequenz, die Jesus erleidet oder auch die den Tod mit sich bringt?
Das ist ja erstmal ein super Bild. Also es wäre jetzt die Frage, warum du dich nicht selber interviewst. Finde ich richtig, ich kenne das Bild auch. Ich habe einiges von Hans-Peter Reuer gelesen. Finde das aber tatsächlich eine sehr, sehr treffende Beschreibung. Mhm. Also auch den Zorn auf den Sündigenden selbst aus Liebe heraus, dass er der Folge nicht anheimfällt. Und das Neue Testament sagt ja, der Sünde sollt ist der Tod. Und da würde ich dann total mitgehen, auch mit unserer Rechenschaft und sagen, naja, und zwar ein ewiger Tod, also ein ewiges Getrenntsein vom Grund des Seins, wie Paul Tillich gesagt hätte. Also ein Abgeschnittensein von Leben in Ewigkeit. Nicht im Sinne einer Selbstauslöschung, sondern einer ewigen Pein. Und davor möchte der Vater bewahren. Und da möchte er einen Ausweg schaffen. Und da ist mein Eindruck, auch wenn ich dann den zweiten Korintherbrief lese zum Beispiel, es gibt eine objektive Versöhnungsmöglichkeit für jeden Menschen durch den Kreuzestod. Das ist das, was die Gemeinde verkündigt, in der Hoffnung, dass so viele Menschen wie möglich subjektiv darauf reagieren und Ja sagen.
Aber das heißt sozusagen, als Anschlussfrage, wenn jetzt Leute sagen, ja, ich kann damit was anfangen, dass ich erlöst werden muss, aber dass Gott ein Opfer braucht, damit sein Zorn vergeht über mich, sehe ich gar nicht, dass das bei uns im Weg steht. Das ist zwar eine Begleiterscheinung, aber das ist für mich sozusagen keine Interpretation des Glaubens. Wäre das für dich noch im Rahmen, sage ich mal, oder wäre das für dich schon etwas, da fehlt etwas Entscheidendes?
Also ich denke schon, dass da was fehlt, aber meine Erwartung ist ja nicht, dass alle in der Gemeinde, also die Gemeinde als Heilsanstalt, das ist jetzt natürlich eine schräge Ausdrucksweise, aber ich glaube, ihr versteht, wie ich das meine, dass die alle alles verstanden haben.
Okay.
Das sehe ich nicht als Notwendigkeit, denn sonst könnte man ja nur mit einem bestimmten intellektuellen Grundwasserspiegel überhaupt zum Glauben kommen. Das halte ich aber für unvorstellbar. Selbstverständlich muss es Menschen geben, die zum Glauben kommen und die das ganze Kreuzsystem überhaupt nicht verstehen können. Auch intellektuell nicht. Das sehe ich unproblematisch. Die Frage ist nur, was ist unsere Lehre? Also was machen wir in der Verkündigung? Ich habe auch kein Problem damit, dass es in der Gemeinde Leute gibt, die sagen, ich kann das gerade nicht mehr glauben für mich. Das empfinde ich als was Normales. Ich begleite doch mit Freude die Zweifelnden. Das sind halt in der Regel keine Teenies, sondern die sind älter. Und das macht ja Spaß, mit denen unterwegs zu sein und auch sich auf ihre Fragen einzulassen. Das ist auch mühsam. Manchmal weint man auch mit und fragt sich, warum tust du dich so schwer, Dinge anzunehmen für dich. Aber dass Menschen in Glaubenszweifel kommen und darüber ringen, das, finde ich, gehört auch mal dazu. Das ist unvermeidbar. Die Frage ist, muss ich das auf die Kanzel bringen, wenn ich Laienpredigerin oder Pastor, könnte man jetzt auch umdrehen, bin, muss das auf die Kanzel? Ist das mein Ziel, die anderen in meiner Verunsicherung mitzunehmen? Deswegen finde ich die Frage so, was kann alles passieren im Rahmen dessen, wer glaubt, das ist etwas, was ich ja gar nicht beurteilen kann, weil ich nicht sehen kann, was ist denn tatsächlich an Glauben im Menschen da? Ich nehme nur das Bekenntnis wahr. Aber was ich sehr wohl irgendwo bewerten muss und wo ich auch eine Haltung dazu haben muss, ist, was passiert bei uns, wenn gelehrt wird in der Gemeinde. Und da habe ich ja auch eine Verantwortung zu sagen, es gibt auch Dinge, die eben im Rahmen unserer Verkündigung nicht mehr stattfinden.
Ich hack auch noch mal nach beim Zorn. Es ist einfach ein Begriff, glaube ich, an dem viele sich stoßen. Das hast du ja auch gesagt, dass du es nachvollziehen kannst. Ja, auch die Rede vom Zorngericht, das habe ich in einigen der Veröffentlichungen gelesen, die ihr rausgebracht habt. Das ist ein Begriff, ich weiß gar nicht, wann ich den zuletzt so selber verwendet habe, ob ich den überhaupt schon mal so verwendet habe. Es ist die eine Sache zu sagen, was Menschen glauben, da gibt es vielleicht ein Reichtum, und die andere Sache ist, was gesunde, in Anführungsstrichen vernünftige Lehre ist, und darum geht's dir und darum geht's uns ja auch ein bisschen in diesem Podcast, uns da miteinander zu verständigen und auch zu sagen, was müssen wir denn, wie müssen wir denn über das Kreuz, den Tod Jesu, die Auferstehung sprechen. Und wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, dann ist dir das tatsächlich zu wenig, von der Konsequenz der Sünde zu sprechen. Denn das wäre ja tatsächlich das Bild, dass das Kind, ich finde das Bild eigentlich nicht wirklich schön, weil ich denke immer, der Vater könnte sein Kind auch ins Haus holen und ihm vielleicht eine alternative Spielwiese bieten. Also deswegen ist das Bild auch, hat jedes Bild hat seine Grenzen. Aber in diesem Bild ist es nun so, dass das Kind sozusagen selber immer wieder was tut, was es nicht tun sollte, was einfach nicht gut ist. Und da können wir ja genug Dinge finden. Und ich glaube, da können wir uns auch genug mit Menschen, die auch säkular unterwegs sind, verständigen und herausfinden, was wir als Menschen tun, was wir eigentlich nicht tun sollten, was uns schadet. Ich glaube, da findet man selbst schnell eine Verständigung. Aber dann ist die Frage, ist sozusagen das, der Tod der Sünde sollte es nicht eigentlich nur eine Konsequenz, oder ist es tatsächlich nochmal ein aktives Strafen Gottes? Da habe ich den Eindruck, haben wir jetzt unterschiedliche Positionen im Raum. Also das Bild sagt, es ist eine Konsequenz, und ich hatte den Eindruck, du denkst schon, dass da ein bisschen mehr passiert.
Also ich denke, dass in der Diesseitigkeit ein biologischer Tod eine normale Konsequenz jedes Lebens ist. Also jeder Mensch stirbt. Das haben wir alle gemeinsam. Trotzdem wäre tatsächlich ja die spannende Frage, und die halte ich für mich für biblisch nicht abschließend geklärt, würden wir, wenn es keine Sünde gäbe, auch nicht sterben? Das finde ich eine spannende Frage. Ich habe keine Antwort drauf. Also das ist tatsächlich was, wo ich schon noch am Überlegen bin. Aber die Dimension des zweiten Todes, also des Todes, von dem dann in dem Gerichtstext der Offenbarung die Rede ist, also die sehe ich offensichtlich als Konsequenz der Sünde, dass der Mensch in Ewigkeit von Gott getrennt ist, aufgrund seiner Sünde, also der Tod, der dann im Gericht erfolgt, den sehe ich als unstrittige, und auch als Strafe Gottes, für die Nichtbereitschaft, zu ihm umzukehren. Denn die Möglichkeit steht ja allen Menschen offen. Ich sage jetzt mal vorsichtig in der Theorie, ich kann es nicht beweisen, dass sie allen Menschen offen steht. Ich muss dem einfach glauben, dass das möglich ist, dass jeder Mensch den Raum hat. Und dann würde ich sagen, so aus meinem eigenen intellektuellen Zweifel heraus, das kann ich mir nicht vorstellen, dass jeder Mensch irgendwann die Chance hat, Jesus kennenzulernen. Also muss sich Gott da noch was anderes ausgedacht haben. Aber das weiß ich nicht. Das ist jetzt völlig hypothetisch. Das ist aber das, was immer in Jugendgruppen gefragt wird. Was passiert mit den Menschen, die nie von Jesus gehört haben? Aber also zumindest den zweiten Tod sehe ich eindeutig auch als ein bewusstes Strafhandeln Gottes in einer ewigen Dimension. Und da fände ich, könnte man ja wieder ganz spannende Einwände einbringen und sagen, ist das denn angemessen? Muss Gott denn so hart sein? Also da finde ich, könnte man auch wieder nachdenken und nachhaken.
Ja, klar, das steckt ja dahinter, ne? Also, ja. weil für mich ist tatsächlich die Frage, sind wir sozusagen auf, ist es ein sprachliches Problem, wie wir über Zorn reden und andere Begriffe verwenden, dann könnte ich andere Alternativformulierungen finden, die heute besser verständlich sind. Also die ganze Erziehung, der ganze Umgang hat sich ja gesellschaftlich verändert. Also auch dieser Begriff, ja, dass Eltern vielleicht zornig auf die Kinder sind, war vielleicht vor 150 Jahren noch gar nicht negativ belastet. Ja. Oder dass Eltern strafen. Aber heute ist halt doch oft eher der Gedanke, die sollen Konsequenzen ihres Handelns erleben. Das ist ja auch durchaus ein Erziehungsansatz. Dann würde man wieder leichter Menschen gewinnen können und sagen, hier, guck mal, diese Art des Lebens und dieses Verstricktsein auch in ganz viel, das hat Folgen. Und dafür brauchst du Hilfe, dafür hat Gott sozusagen eine Lösung. Dann würde man eine andere Sprache wählen, die Leute besser abholt. Aber ich bin mir eben nicht sicher, ob es nur eine sprachliche Nuance ist oder eben auch tatsächlich eine inhaltliche Verschiebung. Und deswegen habe ich nachgefragt, ne? Und mir fällt jetzt für die Strafe keine sprachliche Alternative ein im Moment.
Also ich glaube, teilweise ist es natürlich schon eine Frage, welche sprachliche Prägung bringe ich mit. Ich merke, wenn ich dann in unserem Thesenpapier von J17 lese, also wenn ich den Text geschrieben habe, Punkt 3, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe treffen sich auf Golgatha, hätte ich wahrscheinlich nicht das Wort Zorngericht gewählt, weil es in meinem Wortschatz keine so große Rolle spielt. Okay. Ich hätte vielleicht einen anderen Begriff gewählt. Aber den Text hat Waldemar Justus geschrieben und ich habe ihn gerne mit unterschrieben und stehe da auch dazu. Ich sage, inhaltlich stehe ich da voll dahinter, auch wenn natürlich einzelne Wörter anders formuliert worden wären. Ich denke, teilweise sind das eben dann schon Sprachspiele auch, zu fragen, wie kann ich was ausdrücken. Ich finde aber gerade auch, wenn man sich in der Bibel anschaut, wie vom menschlichen Zorn die Rede ist, also wir werden ja nicht ermutigt dazu, zornig zu sein, sondern Zorn ist Gottes Sache.
Ja, genau.
Wir sollen langsam sein zum Zorn, wir sollen nicht zürnen, heißt es sogar, ist in diesem schönen Predigttext. Wir sollen nicht zürnen und unsere Angelegenheiten regeln, bevor die Sonne untergeht.
Ja.
Ein super Text für Trauungen. Also das Zürnen ist gar nicht unsere Aufgabe, das ist Gottes Aufgabe. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Ist eine Formulierung, auf die wir nicht so Lust haben. Und dann, glaube ich, gibt es aber schon einfach auch eine inhaltliche Verschiebung. Also ich glaube, dass es Verkündigerinnen und Verkündiger gibt, die nicht mehr daran glauben, dass Jesus für unsere Schuld sterben musste. Ich glaube, dass es auch ordinierte Mitarbeiter in unserem Bund gibt, die nicht glauben, dass es ein Gericht gibt, bei dem es auch Menschen gibt, die von Gott getrennt sein werden. Und da haben wir eine offensichtliche, inhaltliche, massive Auseinanderdriften. Deshalb, wo wir auch das Empfinden haben, das sind viele Dinge, die in einer breiten Mehrheit ja in der Rechenschaft vom Glauben bestätigt worden sind. Also mit einer massiven Zustimmung, wenn man sich die Prozentzahlen anschaut, mit denen das auf Bundesräten durchgewunken wurde, auch die Änderungen, die zweimal ja getätigt worden sind, das entspricht nicht dem Verhältnis derer, die da wirklich dahinter stehen, heute. Das war 1977 vielleicht anders. Aber da haben wir noch nicht gelebt als Autoren, außer Matthias Lotz.
Okay, ja.
Aber ist das nicht, das gerade wo du die Rechenschaft vom Glauben ansprichst, aber ist das nicht auch die Stärke von solchen Bekenntnissen oder auch wenn ich an das apostolische Bekenntnis denke, dass es da immer relativ offen beschrieben ist, was da eigentlich passiert. Also da steht dann sowas wie, Jesus hat am Kreuz die Sünde auf sich genommen oder hat Versöhnung zwischen Mensch und Gott geschaffen. Das sind immer so weite Aspekte, wo man immer noch fragen kann, naja, wie denn eigentlich? Also ist da jetzt Gottes Zorn gestillt worden oder hat sich am Kreuz all die böse Macht entladen, sodass da neuer Freiraum entstanden ist, damit Gutes entstehen kann an Jesus. Ist das auch die Stärke von solchen Bekenntnissen und braucht man das auch ein Stück weit, dass es einfach Raum gibt, wo man sagt, naja, das ist so das Grobe und was daraus folgt, das hat irgendwie biografische und persönlich-theologische Ansichten, ja, hat dafür Freiraum?
Ja, total. Also ich muss sagen, ich lese gerade Uwe Swarats Erläuterungen zur Rechenschaft vom Glauben. aber habe sie natürlich selber auch mehrmals durchgearbeitet und denke mir, es ist ein absolut brillanter Text, weil er einen weiten Raum aufschlägt, aber eben schon einen Raum mit einer Begrenzung, und in dieser Begrenzung ist vieles möglich. Und das glaube ich auch, dass das der Fall ist, dass Bekenntnistexte absolut notwendig sind. Also ich glaube, dass der Glaube bekannt werden muss. Und
im das doppelten Sinne.
Ja,
im doppelten Sinne. Ja, war jetzt ein bisschen, ja.
Genau. Ja, aber ist doch schön, wenn wir humorvoll unterwegs sein können. Also ich glaube, wir brauchen Bekenntnistexte, aber wir brauchen auch Bekenntnistexte, die uns einen Raum geben, in dem einiges möglich ist. Und das finde ich zum Beispiel eine Stärke der Rechenschaft vom Glauben, dass sie ganz klar diesen ganzen Gedanken von Sühne und Stellvertretung, also das klassisch reformatorische, was wir manchmal fälschlicherweise allein Anselm zuschreiben, das mit drin haben, aber auch andere Gedanken, andere Zugänge zum Kreuz. Und diese Breite finde ich total wertvoll. Ich würde nur das klassische Rechtfertigungsgeschehen, so wie es in der Reformation verstanden worden ist, nicht ausschneiden wollen. Damit würde ich mich sehr schwer tun. Aber dass wir phasenweise andere Aspekte stärker betonen, weil sie gerade sprachfähiger sind, vielleicht leichter verständlich einen besseren Erstzugang geben, ist doch super. Und dafür bietet die Rechenschaft einen Raum. Und ich merke so, je öfter ich sie mir anschaue, also zum einen merke ich, desto stärker die Einflüsse heraus, die offensichtlich da sind von Barth oder von Brunner. Aber desto faszinierender finde ich auch, wie man sich auf diesen Text einigen konnte. Also ich merke, die Rechenschaft vom Glauben ist großartig. Das ist so ähnlich wie die Grundanliegen der Evangelischen Allianz. Ich weiß nicht, wie die ihren Grundlagentext genannt haben. Das ist auch so ein völlig brillanter, absolut knapper Text, der ganz viel Raum lässt, dass man mit ziemlich unterschiedlichen Positionen drauf unterwegs sein kann. Aber ich merke nur, da, wo jemand wirklich diesen Gedanken, dass Jesus für uns sterben musste, komplett verwirft, da merke ich, also das ist zum einen, bewegt sich das nicht mehr auf der Basis der Rechenschaft, aber für mich würde so viel wegfallen, was eigentlich Christsein ausmacht, also das reine Gewissen, das wir bekommen können. Oder es würde mich immer in eine Werkgerechtigkeit drängen. Das Gefühl, irgendwie müsste ich Gott jetzt gefallen.
Okay, aber das heißt für dich auch, du hast jetzt öfter gesagt, sozusagen auf der Basis der Reformation, das wäre für dich der Raum. Das heißt, wo Menschen jetzt sagen, ach ja, auch die Reformatoren standen in ihrer Zeit und wir wollen dahinter zurück, wir näher zur Bibel, der Gerichtssaal der Reformatoren, das ist nicht mehr unsere Sprache und unser Bild heute, sondern wir brauchen was Neues. Da würdest du sagen, die haben schon den Raum verlassen?
Nee. Also am Schluss glaube ich immer, dass der Maßstab allein die Schrift sein kann. Also weder die reformatorischen Bekenntnisschriften, die ja in manchen Punkten auch ganz schwierig sind. Confessio Augustana mussten wir massiv auswendig pauken im Studium. Ich habe ja an der Uni Theologie studiert, bei Lutheranern und nicht in Elstal. Also das ist nicht Wort Gottes. Das Apostolikum ist auch nicht Wort Gottes, sondern das ist eine Auslegung. Aber ich tue mich schwer damit, wenn wir manchmal meinen, im 20. und 21. Jahrhundert extrem viele brillante neue Einfälle zu haben, die Augustin und Thomas und Anselm und Luther und Melanchthon und Calvin und Barth und so weiter alle nicht gehabt haben sollen. Also das Überspringen der Kirchengeschichte, gerade auch aus einer systematisch-theologischen Perspektive, finde ich das sehr schwierig. Denn die ganz großen exegetischen Errungenschaften, ich weiß nicht, wer mir alles zuhören wird am Schluss, die sehe ich nicht mehr in den letzten Jahrzehnten, als jemand, der eine alttestamentliche Abschlussarbeit geschrieben hat.
Okay.
Gut, das heißt, vielleicht noch mal so im Hinblick auf den weiteren Prozess, was wäre für dich dein großes oder ein großes Anliegen, wo du sagen würdest, das würdest du gerne in die Diskussion in unserem Bund auch einbringen, im Dialog zum Kreuz, wo du sagst, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.
Also am Schluss dürfen wir das Kreuz selbst nicht aus den Augen verlieren, aber für mich ist wirklich die zentrale Frage, was hat Jesus dort für uns getan und warum musste er sterben? Denn wenn er nicht sterben musste, dann habe ich keine Lust an ihn zu glauben. Dann ist das für mich total unglaubwürdig, wenn Gott selbst ausgerechnet diesen Tod hat hinnehmen müssen, nur um ein Vorbild zu sein. Dann suche ich mir lieber ein anderes Vorbild. Und da brauche ich Antworten auch von Leuten, die sagen, ich kann das mit der Stellvertretung und der Sühne so nicht mehr glauben. Und die haben mich bisher nicht überzeugt. Vielleicht überzeugt mich ja was in der Zukunft. Aber das ist genauso, wie ich mir wünschen würde, dass die total krass theologisch-liberale Gemeinde mir mal zeigt, und hier haben sich wieder 50 Leute bei uns bekehrt und sich taufen lassen. Das würde mich auch freuen, weil das meine Ansichten widerlegen würde und meinen Horizont weiten würde. Also ich bin dafür offen, aber ich glaube, die wirklich die sinnvolle Erklärung, warum musste Jesus sterben, die müssen wir geben können. Und wenn das ohne Sühne geht, dann finde ich das spannend. Ich krieg's aber nicht hin, bisher.
Vielen Dank dir, Johnny. Vielen Dank, dass du dich hier unseren Fragen gestellt hast. Und es geht auch in dieser Runde nochmal weiter. Johnny wird sich zusammen mit Deborah und Matthias, die wir in Folge 1 und 2 interviewt haben, wird sich mit denen zusammen in ein Dialog-Video auch begeben. Dazu könnt ihr als Zuhörer Fragen einreichen auf der Seite der Akademie Elztal. Und dann werden wir sie in der Diskussionsrunde mit einbringen. Silke, Johnny, euch beiden vielen Dank.
Ja, danke schön, Johnny.
Ja, vielen Dank, dass ihr mir die Zeit gegeben habt und die spannenden Fragen.